Ich bin Clara Neubert und ich denke, wir verstehen unsere Zeit nicht. Wir arbeiten, wir lassen uns unterhalten, wir schlafen. Und das fast immer. Ein Gegenvorschlag. In dieser Staffel treffe ich Menschen, die auf der Suche sind. Nach einem anderen Rhythmus, nach einer anderen Gegenwart. Gemeinsam begegnen wir einem textlichen Fragment und bewegen uns gegenwärts, gegen diese Zeit.
Gegenwärts, ein Podcast von Präposition.
In dieser Episode besuche ich die Autorin Dorothee Elmiger in Zürich. Im August veröffentlichte sie ihr Buch Aus der Zuckerfabrik, ein fragmentarischer Recherchebericht, in dem Zuckerplantagen und die Schweiz nebeneinander liegen. Gemeinsam bewegen auch wir uns suchend, recherchierend durch diese mir unbekannte Stadt. Immer wieder treffen wir dabei auf die Worte des italienischen Schriftstellers Italo Calvino. Er schreibt:
Denn die Vergangenheit eines Reisenden ändert sich mit der Wegstrecke, die er zurückgelegt hat. Und wir meinen hier nicht die nächste Vergangenheit, der jeder vergangene Tag einen Tag hinzufügt, sondern die ferne Vergangenheit. In jeder neuen Stadt, in die der Reisende gelangt, findet er ein Stück seiner Vergangenheit wieder, von dem er gar nicht mehr wusste, dass er es gehabt hatte. Die Fremdheit dessen, was du nicht mehr bist oder nicht mehr besitzt, erwartet dich am Eingang zu fremden und nicht besessenen Orten.
Auf unserem Spaziergang durch Zürcher Grünflächen suchen wir nach einer Form, einer Sprache für eine solche Begegnung mit dem vermeintlich Fremden. Treffen wir dabei auf das Vergangene, versuchen wir es zu fassen, so verändern wir es doch, mit jedem Schritt, mit jedem Wort. Wir sind gerade über eine Brücke gelaufen, eine Brücke in Zürich. Und zwar bin ich hier unterwegs mit Dorothee Elmiger, die heute Gast in der 7. Episode von Gegenwärts wird. Und ich freue mich ganz doll, dass ich dich hier besuchen darf, Dorothee.
Ich freue mich auch sehr.
Und diese Brücke, das ist eine Autobrücke und die führt so über ein riesiges, verwinkeltes Schienennetz in Zürich. Und ich habe mich gefragt, warum du gesagt hast, Clara, lass uns darüber laufen.
Ja, ich bin sehr froh, dass es diese Brücke gibt in Zürich, weil die Stadt ist ja doch eher beschaulich und klein und manchmal vermisse ich andere Städte, Großstädte, so das richtig Urbane. Und wenn ich über diese Brücke gehe oder auch mit dem Fahrrad über die Brücke fahre, dann gibt es diese Momente, in denen ich tatsächlich das Gefühl habe, in einer anderen Stadt zu sein, in einer richtig großen oder in einer Stadt, in der ich früher mal gelebt habe. Besonders nachts, wenn dann noch überall die Lichter zu sehen sind, ist das wie ein Sprungbrett so ins Städtische.
Und jetzt sind wir aber im ruhigeren Teil, auf der anderen Seite der Brücke zwar, aber wir sitzen hier in einem kleinen Park. Und das Städtische und die Stadt ist aber auch im Herzen von dem Fragment, über das wir heute sprechen wollen, von Italo Calvino. Und ich würde dich bitten, ob du es vielleicht nochmal vorlesen möchtest.
Gerne. Er schreibt: Denn die Vergangenheit eines Reisenden verändert sich mit der Wegstrecke, die er zurückgelegt hat. Und wir meinen hier nicht die nächste Vergangenheit, der jeder vergangene Tag einen Tag hinzufügt, sondern die fernere Vergangenheit. In jeder neuen Stadt, in die der Reisende gelangt, findet er ein Stück seiner Vergangenheit wieder, von dem er gar mehr nicht wusste, dass er es gehabt hatte. Die Fremdheit dessen, was du nicht mehr bist oder nicht mehr besitzt, erwartet dich am Eingang zu fremden und nicht besessenen Orten. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Fragment. Ich habe das Buch gelesen vor langer Zeit und dann ist mir wieder ganz viel dazu eingefallen oder es ist mir auch wieder meine Lektüre von damals eingefallen.
Die unsichtbaren Städte.
Genau, die unsichtbaren Städte. Und das Zitat an sich, da stecken einige Dinge drin, über die ich oft nachdenke. Auch am Schreibtisch, aber auch beim Nachdenken über das eigene Leben und die Leben anderer.
Was ist so eine Sache, die dich zuerst angesprungen hat? Ich finde immer interessant, diesen ersten Leseeindruck. Wo bleibt man zuerst hängen?
Ja, ich glaube, was mir gefällt, ist der Ausdruck der ferneren Vergangenheit. Also, dass es diese Unterscheidung gibt, der nächsten Vergangenheit und der ferneren Vergangenheit. Und das klingt ja schon fast so wie ein Versprechen, die fernere Vergangenheit. Und so wie es hier beschrieben ist, ist es ja auch keine starre Vergangenheit, sondern eine, die sich ständig eben verändert. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, dass also durch unsere Erfahrungen, die wir machen, durch das, was wir sehen oder lernen oder was uns so überrascht, auch, dass sich auch unser Verständnis unserer eigenen Vergangenheit immer wieder wandeln kann. Oder dass wir sie wieder neu erzählen auch.
Ich musste dabei auch daran denken, dass wir die Vergangenheit, unsere Vergangenheit jetzt, ob individuell oder als Gesellschaft, eigentlich ständig verhandeln. Und ob das jetzt irgendwie das kollektive Gedächtnis ist, ob wir uns als Gesellschaft darauf einigen, wie wir uns erinnern. Wir tun das ständig, auch wenn uns das, glaube ich, gar nicht so bewusst ist. Und das, was Ähnliches passiert ja mit einem selbst, wenn man neue Erfahrungen hat und anders über die Vergangenheit denkt oder anders darauf schaut, könnte das ja auch heißen, dass wir sie dann nicht nur anders sehen, sondern wir sie vielleicht tatsächlich auch verändern, wenn wir nämlich eine Vorstellung von der Vergangenheit haben, die nicht irgendwie monolithisch gegeben ist, sondern vielleicht auch sich wandelt.
Ja, ich denke, die Vergangenheit wird ja in diesem Fragment als Potenzial verstanden. Als Potenzial, das zwar in der Vergangenheit liegt, also all die Möglichkeiten, die es einmal gab, oder auch all die Entscheidungen dann, die wir als Einzelne oder gesellschaftlich auch treffen und die dann unsere Zukunft prägen oder über unsere Zukunft entscheiden. Und ich glaube, da gibt es vielleicht eine gewisse Trauer auch, die darin steckt, weil wir uns ja immer, wenn wir uns für etwas entscheiden, auch gegen ganz, ganz viele andere Dinge entscheiden. Für eine Stadt und dann gegen ganz viele andere. Aber trotzdem gibt es auch das Versprechen, das noch immer in diesem Potenzial liegt. Und ich glaube, was aber dann auch wichtig ist, ist ja zu verstehen, dass eben diese Möglichkeiten nicht nur allein in unserer Hand liegen, sondern dass wir schon mit unserer Geburt auch in diesem Glücksspiel drinstecken. Also mit unserer Geburt entscheiden sich ja schon gewisse Dinge über unsere Bedingungen, mit der wir dann in die Welt gehen. Also diese Kontingenz, diese Zufälle, die auch schon ganz viel für uns entscheiden. Also es ist nicht so, dass alles in unserer Hand liegt.
Wenn man sich das Fragment anschaut, da ist ja so ein bisschen die fremde Stadt als Ort, also es ist ja so auch so ein sehr räumlich gedachten, als Ort, wo wir eben dieser Vergangenheit begegnen können. Und dieser Reisende muss ja auch die Möglichkeit und das Privileg haben zu reisen. Also vielleicht in Bezug auf das, was du gerade meintest mit nur bis zu einem gewissen Punkt können wir uns das auch aussuchen. Mhm. Und da entscheidet eben auch, was für eine Stellung wir irgendwie in der Gesellschaft einnehmen.
Mhm. Ja, ich denke auch dieser Satz, die Fremdheit dessen, was du nicht mehr bist oder nicht mehr besitzt, und die Vorstellung, ich reise in eine Stadt und ich sehe dort eine Person, die mein Gedanke ist, ich könnte diese Person gewesen sein oder das könnte ich sein. Dieser Gedanke kann ja verbunden sein mit einem Gefühl des Schreckens oder mit einer Erleichterung passieren, in dem Sinne, dass man ganz glimpflich davongekommen ist oder dass man eben das Privileg hatte, so zu leben und nicht so. Es ist ja nicht nur so, dass diese ganz vielen Möglichkeiten immer mit einem Bedauern verbunden sind, ach, jetzt bin ich hier und nicht dort, oder ich hätte stattdessen auch in dieser Stadt oder an diesem Ort leben können oder dieses Leben führen, sondern es kann auch mit der Einsicht verbunden sein, ja, ich habe Glück gehabt.
Ich habe auch darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass das ist ja so ein sehr auf sich bezogenes Erfahren von Reisen, ne? Also so fast schon konsumierend. Mhm. Also ich komme an einen Ort, in diesem Fall ist es vielleicht die Stadt, und dann hatte ich so den Eindruck, interessiere ich mich für die Stadt? Nehme ich diese Stadt ernst oder benutze ich sie eigentlich, um mich selbst und meine eigene Vergangenheit daran abzugleichen oder meine Zukunft, die Kontingenz dessen, was ich hätte sein können? Und das hat mich dann interessanterweise von dieser individuellen Ebene, das Fragment zu lesen, auf eine andere gebracht, nämlich wie gehen wir eigentlich um mit dem Fremden, dem vermeintlich Fremden, dem vermeintlich Anderen? Wie treten wir dem gegenüber? Wie sehr meinen wir davon getrennt zu sein und wie sehr verfügen wir darüber vielleicht auch?
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Bei Calvino hier, finde ich, ist es ja doch auf eine Art auch so absolut. Also die Feststellung, ich reise und ich begegne dem Fremden. Also es gibt diese absolute Trennung zwischen mir und allem anderen. Und ich glaube, da gibt es ja schon auch andere Arten, darüber nachzudenken. Das zu begreifen als etwas, was in ständiger Bewegung ist und in ständigem Austausch, so dass sich dann gar nicht mehr unbedingt so klar feststellen lässt, wer oder was ist wo fremd.
Das finde ich ja gerade bei Calvino auch interessant, also in diesen unsichtbaren Städten, weil es beginnt mit so einem, also vielleicht um Kontext zu geben, das sind so 55 Miniaturen, in denen eben diese unsichtbaren Städte beschrieben werden, und zwar von Marco Polo, also dem venezianischen Handelsreisenden aus dem 13. und 14. Jahrhundert, und im Gespräch mit dem Großkhan der Mongolen und auch zeitweise chinesischen Kaiser. Und da wird eben gesprochen über diese Städte, die Marco Polo bereist hat oder vielleicht auch nicht. Und ich finde schon, dass Calvino das immer mehr aufbricht. Also am Anfang wirkt das fast schon wie so eine orientalistische, mystifizierende Beschreibung immer der Städte. Und irgendwann wird es aber auch immer, also dekonstruiert er dann so, wer spricht hier eigentlich? Gibt es diese Städte? Wie fantastisch sind die? Was ist überhaupt irgendwie die Trennung zwischen Idee und vermeintlicher Wirklichkeit? Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich wollte auf irgendwas hinaus.
Ich denke, ich ahne vielleicht. Ich habe nämlich noch einmal ein bisschen in dem Buch gelesen. Und es gibt diese eine Passage, die ich eigentlich sehr schön finde. Es ist für mich sehr poetologisch. Und dann hatte ich aber doch auch Fragen daran. Und zwar wird da beschrieben, wie eben Kublai Khan und Marco Polo in dem Gespräch, also wie Marco Polo die Dinge, die er mitbringt von seinen Reisen aus den verschiedenen Städten, die Gegenstände und Fundstücke, die ordnet er immer so an, fast wie beim Schachspiel, um dem Kublai Khan darzustellen, was er gesehen hat und wie die Dinge zueinander im Verhältnis stehen. Und dann folgt der Gedanke Kublai Khans vermutlich, dass sie das ja tatsächlich auch am Schachbrett eigentlich betrachten könnten, also ohne diese mitgebrachten Gegenstände, sondern indem sie das Pferd und den Bauern und den König nehmen und so eigentlich das Erzählen im Schachspiel. Und dann gibt es diesen Augenblick, in dem Kublai Khan dann feststellt, was dann passiert, wenn sie so die Dinge erzählen und sich verständigen, dann wird eben der Sieg im Spiel ganz irrelevant oder ergibt gar keinen Sinn mehr. Also was bedeutet das dann, dass eben jemand gewinnt oder auch jemand etwas erobert, ein Gebiet, weil am Schluss hebt man ja nur die letzte Figur vom Brett und darunter ist entweder ein weißes oder ein schwarzes Feld. Und diese Überlegung fand ich eigentlich ganz schön. Dann im nächsten Teil fährt Marco Polo eigentlich damit fort, dass er sagt, aber guck doch mal die Maserung des Holzes auf diesem kleinen Feld und da siehst du dann doch wieder etwas von der Geschichte dieses Baums, von dem das Holz stammt. Das fand ich als poetologische Überlegungen irgendwie toll. Und trotzdem sind es natürlich immer noch diese zwei, die da sitzen und sich verständigen über die Welt oder darüber nachdenken. Man weiß es ja nicht so genau, ob sie diese Gespräche tatsächlich führen.
Ja, und auch wenn über diese verschiedenen Städtebeschreibungen schon sehr klar wird, wie schwierig es ist, das andere zu beschreiben und wie sehr auch das Selbst und die eigene Wahrnehmung in eben der Beschreibung oder der Entdeckung eines Ortes eine Rolle spielt, ist es im Endeffekt, und das finde ich so interessant, ja trotzdem dieser handlungsreisende Marco Polo, der da spricht und der ja auch mit seinen Reiseerinnerungen, die ja dann in die Geschichte eingegangen sind, zu der kolonialistischen Erschließung der Welt durch die EuropäerInnen ganz massiv beigetragen hat. Also zum Beispiel weiß man, dass Kolumbus sich noch zu großen Teilen auf Beschreibungen und Reisekoordinaten aus den Erzählungen Marco Polos dann bezogen hat.
Und wäre es nicht toll, wenn es ein Kapitel in diesem Buch geben würde, in dem plötzlich eine Bewohnerin oder ein Bewohner eine dieser Städte Marco Polo beschreibt und beobachtet. Also das wäre vielleicht ein ganz kleines Moment, in dem die Dinge umgedreht werden im Text.
Die 56. Miniatur sozusagen.
Genau.
Im Nachwort von Dorothee Elmiger. Uns hat es jetzt von einem Grün in das andere Grün verschlagen. Und zwar hast du mich hier gerade auf ein kleines Freibadgelände geführt.
Ja, das ist das Freibad ganz in meiner Nähe. Ich wohne seit ein paar Jahren in der unmittelbaren Nachbarschaft. Dieses Bad, die ganze Anlage hat Max Frisch entworfen, der ja auch als Architekt gearbeitet hat. Und dieses Bad ist eigentlich sein prägnantestes Werk in der Architektur. Es gibt auch ein Foto von ihm, wie er mit Bertolt Brecht hier auf der Baustelle steht. Das finde ich sehr spannend. Es gibt einen hohen Sprungturm und einen Pavillon, die er entworfen hat. Und als Max Frisch Leserin oder als Autorin, die sich auch an Max Frisch abarbeitet oder abgearbeitet hat beim letzten Buch, ist es für mich ein ganz interessanter Ort.
Genau, Max Frisch findet statt in deinem letzten Buch, in deinem ganz neuen Buch aus der Zuckerfabrik, jetzt auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Und da findet aber auch ganz viel anderes statt. Wir haben gerade schon kurz anklingen lassen den europäischen Kolonialismus. Das sind aber nur zwei von ganz, ganz vielen Strängen, die sich treffen in diesem Buch. Und vielleicht können wir ja kurz darüber sprechen. Aus der Zuckerfabrik ist ein Recherchebericht. Und der hat ja einen ganz klaren, ich weiß nicht, ob man es Ausgangspunkt nennen will, aber irgendwie einen zentrischen Punkt. Und das ist eine Szene aus einem Dokumentarfilm, den du oder das erzählerische Ich gesehen hat. Und zwar ein Dokumentarfilm über den ersten Schweizer Lotto-Millionär. Und in dieser Szene wird sein Hab und Gut versteigert. Und dann geht eben diese Recherchereise, so habe ich es wahrgenommen, los, strahlt aber aus in verschiedenste Richtungen, wird irgendwie immer wieder zurückgetragen und diese Reise geht dann über die Kontinente. Sie folgt den verschiedensten Verfassungen des Hungers, also nach Nahrung ganz klassisch, aber auch nach Liebe, nach Land, Ressourcen, Macht und trägt dann die Lesende sozusagen zu unserem Begehren, zum weiblichen Begehren, zum europäischen Kolonialismus, zu kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Und was ich ganz bezeichnend finde in diesem Buch, ist, dass fast schon widerwillig kommt es mir vor, dieses erzählerische Ich eine Rolle spielen muss. Denn da ist ja dieses Ich, das recherchiert und das sucht und das findet und das sich nicht trennen lässt von diesen vermeintlichen Forschungsobjekten. Und das kam mir so vor wie so eine, ja, Forschungsethik in diesem Reisebericht, aber auch irgendwie ästhetische Positionierung, die du da vornimmst, die mich sehr in den Bann genommen hat.
Ja, es war eine Frage, die mich ganz lange beschäftigt hat. Und erst einmal stand im Vordergrund natürlich die Frage, wie gehe ich um mit dem Material, das ich vor mir habe? Und die Frage stellt sich ja bei jedem Text, an dem ich arbeite. Welche Form kann ich dafür finden? Oder welche Form fordert das Material? Und im Zuge dieser Frage, über die ich wirklich monatelang nachgedacht habe, bevor ich überhaupt wirklich ins Schreiben gekommen bin, stand natürlich auch die Frage nach diesem Ich. Die Frage, ob dieses Ich eine Rolle spielen soll oder nicht, in dieser Montage, die der Text ja eigentlich ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, im Zuge meiner Recherchen, wenn man das so nennen will, und meines Nachdenkens, dass ich die Wahl gar nicht mehr so richtig habe. Und natürlich könnte man sagen, diese Wahl hat man nie, dass ich, die eigene Person, die taucht nur in immer unterschiedlicher Form im Text auf. Natürlich steckt man ja immer drin, in jedem Text, an dem man ernsthaft arbeitet. Das geht gar nicht anders. Aber die Art und Weise, wie man sich in den Text reinbringt, die unterscheidet sich dann doch. Und hier erschien mir dann die schlüssigste Art und Weise, diese Frage zu beantworten, darin eben ein Ich zu schreiben, das tatsächlich mir sehr nahe ist, und gleichzeitig absolut künstlich, weil die Sprache, die ich für dieses Ich gefunden habe, die hatte ich nicht, die musste ich mir schaffen. Aber es schien mir sehr naheliegend, eben dieses Ich in den Text zu bringen, weil es mir wichtig schien, darauf hinzuweisen, auch wer das ist, dieses Ich, das recherchiert und schreibt und denkt und ja, woher erzählt wird, aus welcher Richtung, unter welchen Bedingungen, welchen Prämissen.
Gerade auch, wie ich finde, wichtig in dem Moment, wo ja auch diese Reise deinen unmittelbaren Erfahrungsbereich verlässt und vielleicht in postkoloniale Zusammenhänge verstrickt.
Natürlich, wobei ich sagen würde, ich verlasse meine Erfahrungszusammenhänge immer schon. Also es ist ja immer ein sich wegbewegen von allem, was man schon weiß oder was ich schon weiß. Aber ja, klar, also die Frage, wie kann ich über Dinge schreiben, von denen ich gar nichts weiß, oder über Erfahrungen, die ich nie gemacht habe, auch historisch, und über etwas schreiben heißt ja schon immer auch, es sich zu nehmen, gezwungenermaßen. Ich glaube, da war es eben wichtig, dieses Ich auch in seiner ganzen Alltäglichkeit und Banalität und bei ganz uninteressanten Aufgaben und Verrichtungen zu zeigen.
Ich finde es ganz interessant, weil dieses Ich ja in dem Buch, was davor erschienen ist, deinem zweiten Buch, 2014 ist das erschienen, Die Schlafgänger, da kommt das ja noch nicht vor, aber die Frage, so habe ich das wahrgenommen, spielt ja schon eine riesige Rolle. Also dieses, wie erzähle ich von der Erfahrung, die ich selber nicht gemacht habe, wie positioniere ich mich auch zu ihr, diese Frage nach vielleicht auch der Berechtigung, das zu tun. Und an einer Stelle, da sprechen sehr viele Stimmen. Man weiß nicht genau wo, man weiß nicht genau ob zueinander. Eine davon ist der Journalist. Und der Journalist sagt an einer Stelle, es geht gar nicht darum, vorzugeben, dass man anderer Leute Erfahrung nachvollziehen oder irgendwie kennen könnte. Man müsste sich aber in der Tat wirklich und aufrichtig dafür interessieren.
Ja, ich glaube, dass ich die Bedingungen, unter denen ich schreibe, mir immer vor Augen halten muss. Und das sind sehr komfortable Bedingungen. Ich kann mir leisten, lange Zeit Schreibtisch zu verbringen und zu arbeiten und nachzudenken. Und gerade deshalb verstehe ich es schon als Pflicht für mich als Autorin, eben über meinen Schreibtisch hinaus zu schauen. Und dann gibt es natürlich immer diese Schwierigkeit. Ich schreibe aus dieser Warte oder von meinem Schreibtisch aus und befasse mich mit den Umständen, die unglücklich sind, mit den verheerenden Verhältnissen an der Grenze zum Beispiel. Wie kann ich das tun, ohne dass ich selbst einfach wieder Kapital daraus schlage, dass es mir jetzt möglich ist, aus meiner gemütlichen Position heraus mir darüber Gedanken zu machen. Und gleichzeitig finde ich aber, kann die Konklusion ja nicht sein, nicht darüber zu schreiben. Und ich glaube, diesem Problem oder dieser Frage begegnen auch Leute, die zum Beispiel im Journalismus tätig sind, die berichten aus Kriegsgebieten. Und ich glaube eben, sich das immer wieder vor Augen zu halten, wie die Verhältnisse sind und sich dessen bewusst zu sein, auch woher man eben schreibt, das ist das Mindeste, was man tun kann.
Und was ich da auch so interessant finde, ist, dass in deinen Büchern, so lese ich sie, dieses Spannungsfeld, das du beschreibst und das ja vielleicht auch gar nicht aufzulösen ist, aufrechterhalten wird und für die LeserInnen spürbar und transparent kommuniziert wird. Und eben zu zeigen, es gibt dieses Spannungsfeld und dieser Text legt in dem Moment seine Produktionsbedingungen offen und kommuniziert das auch, das finde ich eigentlich einen wichtigen Schritt.
Ja, für mich ist es auch vielleicht die einzige Art und Weise, wie ich das lösen kann. Ich glaube, da gibt es andere, die andere Ideen haben. Aber für mich bisher war es immer die schlüssigste Art und Weise, damit umzugehen, das alles offen zu legen. Also meine Zweifel, meine Überlegungen, meine Vorbehalte, auch die Mängel des Textes auszustellen auf eine Art und Weise oder eben auch die Lücken des Textes irgendwie im Text zu behalten.
Jetzt wieder zurückgekehrt zu deinem aktuellen Buch aus der Zuckerfabrik. Da sprichst du ja von diesem Ort, der verbunden ist mit dieser Ausgangsszene, die Versteigerung der Habseligkeiten des ersten Schweizer Lottomillionärs. Und das hat mich erinnert an das, was Roland Barthes das Punktum nennt. Denn er schreibt zwar über Fotografie, distanziert sich, glaube ich, auch so ein bisschen davon, das auf den Film anzuwenden, aber für mich ist es irgendwie eine ganz produktive Richtung, in die Richtung weiterzudenken. Und er schreibt, das Punktum einer Fotografie, das ist jenes Zufällige an ihr, das mich besticht, in Klammern mich aber auch verwundet, trifft. Und dann spricht er eben von der sinnlichen Wirkung auf den Betrachter, von dem kaum oder nicht Sagbaren.
Ja, das gefällt mir. Ich denke schon, dass diese eine Szene in dem Dokumentarfilm, zu der ich ja auch immer wieder zurückkehre, dass die für mich eben, lange dachte ich habe Fragen an diese Szenen und die will ich jetzt beantworten. Und irgendwann habe ich verstanden, dass es, wie ich es auch schreibe, für mich eine unlösbare Szene bleibt. Und was stattdessen passiert, indem ich immer wieder zurückkehre und immer wieder losziehe und in andere Richtungen gehe, dass das eben so ein Punkt wird oder ein Platz, zu dem ich die Dinge zurücktrage und nicht um für Klärung zu sorgen, sondern vielleicht sogar noch mehr Verwirrung zu stiften, aber in einem sehr produktiven Sinn. Was eigentlich das Nachdenken ist. nicht um auf dem schnellsten Weg eben zu einer Lösung oder einer Antwort zu gelangen, sondern um immer weiter zu denken. Also diese Szene auch als Motor und Antrieb für Denkbewegungen. Und das hatte aber sehr viel damit zu tun, dass schon in dieser Szene aus diesem Film eben für mich so ganz viel aufeinander traf. Also da könnte ich ganz lange darüber sprechen, was alles in diesen einzelnen, nur schon in den Bewegungen der Leute, in den Gesichtern der Leute in dieser Szene und dann auch natürlich in der Handlung, der Versteigerung dieses Hab und Guts, was da alles drin liegt.
Und dieses Weiterdenken, das hat bei mir in so turbomäßigem Maß, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, stattgefunden, als ich das Buch gelesen habe. Weil du schreibst ja auch ganz am Anfang von deinem Buch von einem Gestrüpp, in dem du dich befindest. Und in dem befinden wir uns ja alle immer, nur dass wir uns dessen vielleicht gar nicht immer so bewusst sind. Und du ziehst einen da jetzt einfach in deins rein, in dem du dieses Buch schreibst. Und dann ist man da drin. Und wie du auch schreibst, es ist manchmal schön, es tut manchmal weh. Und ich wollte richtig die ganze Zeit bei deinem Gestrüpp verweilen, aber meins hat sich da so drin losgerankelt. Und ich versuche mir gerade dieses ewige Netz an LeserInnenköpfen und deinem vorzustellen, dass dieses Gestrüpp zu einem Weltgestrüpp macht.
Das gefällt mir sehr gut. Ich denke, Lesen in meinen Augen, so wie ich es mir wünsche oder vorstelle, passiert das ja immer, dass egal was wir lesen, dass es eben weitergeht im eigenen Kopf und in der eigenen Bibliothek, die man sich so im Laufe einer Leserin-Biografie so zusammenliest. Ich glaube, da versuche ich vielleicht auch einfach das zu tun, was ich als Leserin will. Ich glaube, sehr prägend war für mich als Jugendliche, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, die Erfahrung, dass eben das Lesen auch dessen, was ich nicht verstehe oder was sich mir noch nicht erschließt, das war für mich, ich weiß nicht warum, weniger geprägt von Ablehnung, sondern das war für mich unglaublich elektrisierend. Also sich auch die Welt zusammenzulesen eigentlich und die Dinge ja noch nicht zu verstehen, aber schon zu verstehen, da liegt etwas, was ich verstehen will, und dann setzt man sich ja die Dinge lesend so zusammen und muss selbst auch die Zusammenhänge ergründen. Und das ist für mich immer noch eine Art des Lesens, die ich sehr liebe. Und das Fragmentarische, das damit irgendwie einhergeht, weil es ja dann immer die Lücken auch im Verstehen gibt. Das sind Dinge, die für mich als Leserin sehr viel bedeuten.
Es ist eigentlich lustig, dass du davon gesprochen hast, dass du diese Brücke überquerst, um das Urbane zu finden im beschaulichen Zürich, und wir aber seitdem nur in Gärten unterwegs waren und auch jetzt wieder in einem anderen sitzen.
Das stimmt, dramaturgisch war das eigentlich nicht so geschickt von mir, zuerst über die Brücke zu gehen. Vielleicht hätten wir dazwischen über die Brücke gehen müssen oder am Schluss als Kontrast zu diesen Gärten, die es in Zürich ja schon überall gibt.
Aber diese Gärten sind ja doch, unterscheiden sich alle voneinander, und jetzt sitzen wir wieder in einem sehr anderen, sehr interessanten.
Ja, wir sind in der Stadtgärtnerei, und einerseits werden hier die Pflanzen aufgezogen, die dann in der ganzen Stadt verteilt werden von den Stadtgärtnerinnen auf den Verkehrsinseln und an den Straßenrändern. Und gleichzeitig gibt es hier das sogenannte Palmenhaus und das Tropenhaus. Interessante Orte, finde ich. Ich bin ja eigentlich sehr interessiert an Geschichte. in jeder Form. Und das ist diese Orte, diese Palmenhäuser und auch dieser Sandgarten hier draußen, der so eine Dünenlandschaft imitiert. Das sind ja auch so Orte mit einem pädagogischen Zweck aus der Vergangenheit, würde ich sagen, die es aber immer noch gibt und die man immer noch besuchen kann und sehen kann, was eben für Vorstellungen anderer Regionen und Gebiete vermittelt werden wollten oder heute vermittelt werden.
Genau, und das sind ja auch Orte, die das vermeintlich Fremde darstellen sollen. Also hier hinten haben wir jetzt die Palmen und dann in diesem Tropenhaus die bunten Vögel. Und das findet ja auch in dem Fragment, über das wir heute sprechen, statt. Das Fremde, das Nichtbesessene. Und weil du es schon so schön vorgelesen hast, lese ich es jetzt nochmal vor. Denn die Vergangenheit eines Reisenden verändert sich mit der Wegstrecke, die er zurückgelegt hat. Und wir meinen hier nicht die nächste Vergangenheit, der jeder vergangene Tag einen Tag hinzufügt, sondern die fernere Vergangenheit. In jeder neuen Stadt, in der der Reisende gelangt, findet er ein Stück seiner Vergangenheit wieder, von der er gar mehr nicht wusste, dass er es gehabt hatte. Die Fremdheit dessen, was du nicht mehr bist oder nicht mehr besitzt, erwartet dich am Eingang zu fremden und nicht besessenen Orten. Bei diesem letzten Satz musste ich an Werner Bruni, den ersten Schweizer Lottomillionär aus der Zuckerfabrik, denken, der ja in einer Passage des Buches eine Reise antritt, allerdings zu einem Zeitpunkt, an dem er, so meine ich, einen großen Teil seiner gewonnenen Millionen aber wieder verloren hat und eigentlich als Sanitärinstallateur,
ein Klempner, als würde man Klempner, in Deutschland
genau,
sagen,
dann nach Haiti reist. Haiti als Ort, der auch irgendwie in der kurzen Passage seines Reichtums, glaube ich, oder insgesamt die fernen Orte irgendwie eine Rolle für ihn gespielt haben, diese Sehnsucht nach der Ferne. Und dann kommt er in diesem Haiti an, allerdings wieder zurückgeworfen auf die Position, wo er vielleicht schon mal jedenfalls äußerlich betrachtet war. Und dann dieser Satz, die Fremdheit dessen, was du nicht mehr bist oder nicht mehr besitzt, erwartet dich am Eingang zu fremden und nicht besessenen Orten.
Ja, das ist interessant, die Geschichte von Bruni im Kontext dieses Satzes nochmal zu überdenken. Und mich hat ja wirklich interessiert an dieser Episode aus seinem Leben, die er selbst auch erzählt, als die glücklichste Zeit, die er erlebt hat.
Also diese Reise und nicht unbedingt die Zeit mit dem Geld,
oder? Ja, das ist ganz klar in seiner eigenen Erzählung seines Lebens, dass er eben die Zeit mit dem Geld, mit diesem großen Gewinn, war eher schwierig für ihn. Seine Reise nach Haiti war für ihn die Zeit in seinem Leben, in der er sich glücklich oder wohl gefühlt hat. Und das fand ich doch sehr erstaunlich und interessant. Also das ist dieser Klempner, der nach Haiti fliegt in den 80er Jahren, um als Klempner dort im Ferienhaus einer Schweizerin die Toiletten und die Duschen zu installieren und dann dort auf dieser Insel das Gefühl hat, jetzt ist er auf irgendeine Art und Weise angekommen, in seiner eigenen Auffassung. Und das wollte ich genauer anschauen und auch hinterfragen. Also das, was passiert in diesem Moment, in dem dieser Schweizer Arbeiter diese Insel betritt? Wohin befördert ihn das? Oder was hat es auf sich mit dieser vielleicht vermeintlichen Nähe zu den Leuten, die er dort kennenlernt? Ist das eine völlig anmaßende Sicht? Verkennt er die Verhältnisse? Gab es tatsächlich in seiner Wahrnehmung oder auch in der Wahrnehmung der Leute, denen er begegnet ist, eine Verbundenheit? Die haben da dann zusammen auf dieser Baustelle gearbeitet. oder blieb eher doch der Europäer, der darüber geht und dann Regie führt auf dieser Baustelle. Hat er da etwas gefunden, auch bei sich, dass er eben in den Verhältnissen, in denen er in der Schweiz lebte, nicht hatte? Das waren so die Fragen, um die ich kreiste.
Jetzt sind wir hier in einem Garten und hier ist auch ein schweres Gartengerät am Arbeiten. Das man tatsächlich laut hört. Deswegen, vielleicht fliehen wir ja auf einen dennoch grünen Weg noch mal ein bisschen weiter.
Ja. Ich habe geträumt, es hat nämlich auch mit den Städten und den Brücken und den Träumen zu tun, dass ich dir eine bestimmte Brücke zeigen will an der Weststraße. Und die Weststraße, die gibt es auch, aber die Brücke gibt es gar nicht. Ich habe die ganz genau vor Augen gesehen und die hatte nämlich am obersten Punkt dieser Brücke gab es so eine Art Räume. Und in dem einen Raum wurden Bücher versteigert und im anderen Raum hat ein Chor geprobt. Und dann bin ich immer wieder aufgewacht und dachte so, ach, aber diese Brücke gibt's doch gar nicht. Und dann war ich aber gleich wieder davon überzeugt, dass es diese Brücke an der Weststraße gibt und dass ich die dir morgen zeige.
Und ich habe vielleicht sogar zur gleichen Zeit in einem Nachtzug nach Zürich gelegen und so im Halbschlaf ganz, ganz angestrengt über das Fragment nachgedacht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, man kann da so eine ganz große Arbeitsamkeit bei entwickeln, aber es führt natürlich nicht sehr weit, weil man das überhaupt nicht mehr weiß, wenn man aufgewacht ist. Aber ich weiß, dass ein Satz mir immer wieder im Kopf nachgeheilt ist und das ist der Satz, mit dem Christa Wolf die Kindheitsmuster eröffnet. Eigentlich aber ein Zitat von William Faulkner. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Und das ist vielleicht auch diese fernere Vergangenheit. Mhm. Also nicht die nächste, die irgendwie einfach ein Meer an vergangenen Tagen ist, eine zeitliche Vorstellung, sondern eben diese Ferne, diese sich entwickelnde und sich eben im Gegensatz zu dem, was ja der Begriff vielleicht implizieren würde, irgendwie nicht abgeschlossen ist.
Mhm. Ich glaube, dazu fällt mir ein, dass es schon für mich beim Schreiben auch ein Anliegen ist, also gerade wenn ich mit historischen Stoffen umgehe, auch die Figuren auf eine gewisse Art und Weise rauszuholen aus der Geschichte oder noch einmal einen anderen Verlauf der Geschichte zu ermöglichen oder zu denken zumindest. Also auch so die Vergangenheit als etwas zu verstehen, das eben doch bearbeitet werden kann oder im Erzählen noch einmal neu gedacht werden kann.
Stimmt, das passiert eigentlich an vielen Stellen im Buch, ne? Dass teilweise auch diese in der Vergangenheit wirkenden Personen in die Ich-Erzählerin übergehen oder dass vergangene Szenen neu interpretiert oder auch umgedeutet werden. Also ich habe da diese eine Szene gerade im Kopf, in der es um die Entführung eines jungen Mädchens geht, in dem sie in eine falsche Kutsche gelockt wird, wahrscheinlich 19. Jahrhundert. Ein Erbschaftsfall. Und dann fragmentarisch ein Abschnitt auftaucht, in dem eine wahrscheinlich junge Frau, eine Erzählende, sich in eben dieser Kutsche selbst anfasst und eine Form von ja, emanzipiertem weiblichen Begehren praktiziert eigentlich, obwohl sie ja eigentlich diese Kutsche der Ort ist, in dem sie sich angeeignet und entführt wurde.
Genau, das war für mich so ein ganz kurzer Moment. Es ist ja auch, ich verstehe es auch als Spiel. Aber genau diese Geschichte zum Beispiel, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, dieses Mädchen, diese junge Frau, die entführt wurde in der Kutsche. Da gab es danach einen Gerichtsfall. Und da wird diese Geschichte ständig wieder verhandelt. Gleichzeitig habe ich an anderer Stelle gelesen, dass die Kutsche auch immer wieder in der Fantasie vieler Mädchen und Frauen figurierte, dieser Wunsch eben in der Kutsche entführt zu werden. Und irgendwo dazwischen dann plötzlich mein Versuch, diese Fahrt in dieser Kutsche eben als tollen Ritt zu verstehen und die Geschichte so noch einmal zu drehen. Oder für mich auch ein anderes Beispiel ist die Geschichte der Ellen West, die eigentlich gar nicht so hieß, aber diesen Namen in einer Fallstudie des Psychiaters Ludwig Binswanger bekommen hat. In dieser Fallstudie ging es vor allem um ihre Essstörung. Und ich habe aber versucht, diese Geschichte noch einmal anders zu lesen oder zu rekonstruieren in Fragmenten, als eben eine Geschichte eines riesigen Appetits, eines riesigen Hungers auf alles Mögliche, eben nicht nur auf das Essen, sondern auf die Welt, auf die Leute in der Welt, die Dinge, die Politik und zu sehen, wie toll das auch ist. Und diese Ellen West eben ein bisschen so auch wieder rauszunehmen aus dieser schon bekannten Erzählung.
In der Zuckerfabrik heißt es an einer Stelle auch in den Aufzeichnungen von Marie-Louise Kaschnitz, die du zitierst, oder Orte nie gesehene. Das fand ich auch nochmal interessant, weil ja in diesem Fragment, in dem es eben um diese Begegnung mit den fremden Orten geht und im weiteren Kontext auch in diesem Buch, in dem es um diese Beschreibung dieser Städte geht, die ja die ganze Zeit damit spielen, dass nicht wirklich klar wird, ob diese Orte jemals gesehen wurden, ob sie jemals besucht wurden, ob sie in der Fantasie stattfinden oder ob es diese Unterscheidung zwischen Realität und Fantasie überhaupt gibt und wie sehr wir auch Orte, indem wir sie sehen, machen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja interessant bei Kaschnitz. Die Aufzeichnungen tragen den Titel Orte und dann gleich zu Beginn schreibt sie eben auch von den nie gesehenen Orten und welche Rolle die auch spielen für sie. Und ich glaube, was mich interessiert, ist die Orte, die im weitesten Sinne in unseren Texten auftauchen, die vielleicht nie gesehen wurden. Was zeigt sich an denen? Weil da ist es dann ja immer die eigene Fantasie, die eigenen Wünsche, die sich auch darin äußern. Und woher kommen die? Wie werden die hergestellt? Und was zeigt sich darin? Wie zeigt sich darin auch unsere gesellschaftliche Prägung? Also zu welchen Vorstellungen und Visionen sind wir fähig? Zumindest bei der Arbeit an diesem Text habe ich immer wieder festgestellt, dass ja das, was viele dieser Figuren antreibt und auch mich am Schreibtisch antreibt, ja der Wunsch ist, irgendwo hinzugelangen, wo ich noch nicht war. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen oder für die Figuren irgendwo hinzugelangen, wo sie noch nicht waren. Da wo wir nicht waren, da beginnt ja dann immer etwas Neues. Und ich glaube, da projizieren wir ja auch ganz viel hinein. Dort wäre ja dann vielleicht das Fremde, das noch nicht Gesehene, das Unbekannte, das wir uns wünschen. Und dann aber auch kritisch hinterfragen müssen, welche althergebrachten Bilder zum Beispiel stehen dahinter. Zum Beispiel gibt es in der Zuckerfabrik eben diese Gesänge und Schwärmereien des Ichs für C. Und ganz oft werden da Bilder heraufbeschworen, um C eben zu locken oder zu verführen. Und vor allem zu Beginn sind das auch Bilder, die von einer Fremde erzählen, in die C entführt werden will. Da gibt es Tiere, die hier in Zürich nicht heimisch sind. Es herrscht ein anderes Klima. Als Bild für die Lust, das Begehren. Und das wird aber dann im Laufe des Textes, muss das auch kritisch hinterfragt werden. Warum landet das Ich genau bei diesen Bildern? Oder wie kann denn jetzt diese Lust auch anders erzählt werden, mit anderen Bildern, in einer anderen Sprache?
Also eine Begegnung mit dem Anderen, die das Andere nicht nur nutzt, wäre ja dann vielleicht eine Begegnung, in der wir uns aus uns selbst herausbegeben, aus bekannten Zeichensystemen herausbegeben, um in der Form eine Unbefangenheit, die natürlich so auch nie da sein wird, aber vielleicht so einer Positionierung näher zu kommen.
Ja, ich glaube, in diesem Sinn ist für mich tatsächlich auch das Schreiben eine ständige Arbeit daran. Das Hinterfragen dieser Bilder und der Versuch eben, genauere, präzisere Formulierungen zu finden, um solche Begegnungen zu erlauben.
Also die Orte, die nie gesehenen, es gibt derer viele und auch noch viele für mich in Zürich, nachdem wir ja jetzt doch irgendwie einen ganz schön langen und verzweigten Spaziergang hinter uns haben und ich bin total dankbar und glücklich, dass ich mit dir diese Stunden verbringen durfte und dir zuhören konnte.
Danke, dass du so weit gereist bist.
Redaktion Max Fahr, Konstantin Schönfelder und Holm-Uwe Burgemann. Produktion und musikalische Inszenierung des Fragments Florian Liebald. Cover Daniel Zenker. Stimme Nico Handwerker. Werde Freundin von Präposition und unterstütze unsere Arbeit und auch die Produktion dieses Podcasts über das Mitgliedschaftsmodell Steady. Weiter gegenwärts auf präposition.com. Das ist PRAE-Position.com. Ich bin Clara Neubert. Hören wir uns wieder?